Wenn man jetzt ein bisschen mehr sich auf das Thema heute Abend nähert, dann möchte ich einfach zu Anfang sagen, diese Charta ist ein Dokument der Schutzverantwortung. Nur ist es nicht die Schutzverantwortung, über die wir heute Abend sprechen werden. Aber das Dokument auf jeder Seite ist ein Hinweis auf die Verpflichtung der Weltgemeinschaft, sich zu schützen, sich einander zu helfen. Und das ist auch konsistent mit der Entwicklung der letzten 67 Jahre seit 1945, in denen doch vieles, und das möchte ich einfach sagen, weil man oft leicht kritisiert, alles über einen Kamm schert, die UNO einfach in die Ecke stellt und sagt, die UNO ist eine Schande, die UNO ist korrupt, die UNO ist inkompetent, die UNO ist nicht in der Lage, diese Schutzverantwortung wahrzunehmen, möchte ich einfach daran erinnern, dass in den 67 Jahren ein Haufen an Gutem und Konkretem entstanden ist. Die UNO-Strukturen sind der Baum, der mal ein kleines Bäumchen war 1945. Der UNO-Baum ist gewachsen, der UNO-Baum hat sich verästelt. Es gibt heute eine große Struktur, ich könnte Ihnen Schaubilder zeigen, wo Sie überrascht wären, wenn Sie sehen würden, dass es im Grunde genommen, und das ist das Zweite, Strukturen und Inhalt, dass es, ich glaube, auf keinem Gebiet des menschlichen Wissens oder des menschlichen Interesses oder der menschlichen Neugierde, dass es irgendetwas gibt, was nicht dann doch in der UNO behandelt wird. Also die Strukturen haben sich verbessert, der Inhalt ist vielfältiger geworden und vielleicht das Allerwichtigste, das Völkerrecht hat sich enorm entwickelt. Enorm entwickelt. Und man kann sagen, wenn man zynisch ist, so what? Was heißt das? Was bedeutet das? Hat das einen Effekt gehabt? Ich glaube schon, auf vielen Gebieten. Es gibt die UNO-Charta, das ist das Grund, die Basis des Völkerrechts. Es gibt natürlich die Nicht-UNO-Teile des Völkerrechts, die Genfer Konventionen, die Haager Konvention, all das. Aber innerhalb der UNO gibt es sehr viele neue Bestimmungen, die Recht geworden sind. Die Folterkonvention, die Menschenrechtspakte, die zwei für soziale, wirtschaftliche, kulturelle, zivile und politische Rechte. Sehr wichtige Pakte. Es gibt die Frauenrechtskonvention, es gibt die Landminenkonvention, es ist ein Haufen an Recht. Das ist nicht etwas, was man belächeln kann und sagen, das wird ja gar nicht angewendet oder was. Jeder der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen ist angehalten, muss diese Charta akzeptieren, muss das Recht, was entwickelt worden ist. Und wenn man das nicht tut, ja, dann bricht man dieses internationale Recht. Und man kann nicht einfach sagen, internationales Recht kann man in die Ecke stellen, das kann man brechen. Nein, das kann man nicht. Man als Mitgliedstaat der UNO ist das verpflichtend. Was leider nicht geschehen ist, die Rechenschaftsverpflichtung geht nicht einher mit dem. Und die starken Länder, die Tiger, von denen ich am Anfang gesprochen habe, und auch andere, sind eben absolut in der Lage, dieses Recht in die Ecke zu stellen, das Recht zu brechen. Aber das macht die ganze Sache nicht akzeptabler. Und in dem Zusammenhang nochmal der Hinweis, dass jedes Mitgliedsland eben angehalten ist, seinen Beitrag zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit eben einzubringen. Das sagt die Charta absolut in vielen Worten auf vielen Seiten. Die Charta sagt aber auch was anderes. Und das ist für das Thema heute Abend, glaube ich, wichtig, das mehrfach zu wiederholen. Es spricht über souveräne Gleichheit, Sovereignty. Das heißt, und das war so wichtig für diese vielen Länder, die in den 60er Jahren, ich nannte es die Jahre des Optimismus, als die Länder in Afrika, in Asien und in Lateinamerika das bekamen, von dem sie geträumt haben, nämlich die Unabhängigkeit. Sie wurden souverän. Und das wurde in den Dekaden seit 1960, für viele Jahre, wurde das nie in Frage gestellt. Sie können mal nachlesen, fast alle UNO-Resolutionen, die zu tun haben mit Krisenbewältigung, mit Konfliktmanagement, da werden Sie immer irgendwo nachlesen können, dass die Souveränität eines Landes, die territoriale Integrität nicht angetastet werden darf und soll. Dass sie es trotzdem tut, das ist wieder was anderes. Im Irak zum Beispiel, ich kenne die Resolution für den Irak sehr gut, die UNO-Resolution, die Sicherheitsratsresolution. Da wird immer irgendwo, ist ein Artikel, der sagt, die Souveränität des Iraks muss unangetastet bleiben. Die territoriale Integrität, denken Sie daran, Nordirak kurdisch, Südirak schiitisch, das Zentrum sunnitisch, die Versuchung, diese territoriale Integrität zu ändern, zu verhindern. Das wollte man nicht. Und deswegen wurde darauf hingewiesen, dass man diese Souveränität nicht antasten darf. Aber im selben Atemzug wurde das immer wieder ignoriert. Im Norden vom Irak, glaube ich, gab es nicht eine große Geheimdienstorganisation, die nicht dort vertreten war. Vielleicht Mossad, Israel, die waren indirekt vertreten. Alle anderen waren dort. Ich habe sie getroffen zum Teil. MI6, Bundesnachrichtendienst, die Türken, MIT, die Iraner, alle waren sie dort. Und keiner hat sich geschert um diese angebliche Souveränität des Iraks. Also diese Entwicklung ist auch ganz natürlich. Ich meine, man wollte eben nicht so schnell vergessen, dass das große Geschenk der 60er Jahre eben diese Unabhängigkeit war, aus der eben die Entscheidungsfreiheit entstand. Man konnte sagen, wir sind frei, wir haben die Souveränität. Und was heute natürlich zutage tritt und was so viel erklärt über die Entwicklung der Krisen, gerade der Wechsel von der Vielzahl von zwischenstaatlichen Konflikten zu der Vielzahl von Konflikten innerhalb der Länder. Das ist auch durchaus erklärbar. Man braucht sich nur mal die Karte Afrikas anzuschauen, die moderne Karte der Staaten. Es gibt 52 afrikanische Staaten. Und dann eine Karte über diese politische Karte legen mit den Stammesgrenzen. Und dann sehen Sie, dass die meisten Länder Afrikas, das moderne Land Ghana, das moderne Land Mali, das moderne Land Nigerien, das moderne Land Kamerun, das moderne Land Burkina Faso, dass das eben andere Grenzen hat als die Stammesgrenzen. Und dadurch entstand, das ist ein Faktor, aber es ist ein wichtiger Faktor. Und daran muss man denken, wenn man verstehen will, wie diese Konflikte, die innerstaatlichen Konflikte sich entwickelt haben, durch die man dann auch, und darauf komme ich natürlich noch zu sprechen, muss ich zu sprechen kommen, durch die man dann eben auf dieses Konzept Verantwortung für den Schutz für die Bevölkerung innerhalb dieser Staatswesen entwickelt hat. Aber zunächst muss gesagt werden, die Tendenz in den 80er, 90er Jahren war zu sagen, Souveränität heißt, was bei uns geschieht, ist unsere Sache. Und ihr haltet eure Nase aus unseren Sachen. Gibt es haufenweise Beispiele. Der Kongo ist eins, Äthiopien, Uganda, Indien, die ganze Kaschmir-Diskussion. Die Inder, als ich bin UNO-Chef in Indien gewesen, in Pakistan 10 Jahre, in Indien leider nur 4 Jahre, diskutieren Sie mal mit den Indern die Kaschmir-Frage als internationales Problem. Da werden Sie schnell aus dem Land gejagt. Für die Inder ist es ein internes Problem. Also Souveränität, was wir tun, ist unsere Sache. Aber dann kam man auf einen Punkt, wo man plötzlich feststellte, es gibt ja Staaten auf unserer Welt, die, ja, im Englischen sagt man failed states sind, die einfach zerfallen sind, wo man, ein Professor in Cambridge spricht von einer negativen Souveränität, wo eben ein Land, eine Regierung nicht mehr in der Lage ist, Ordnung und Sicherheit sicherzustellen, wo es keine Gerichtsbarkeit gibt, wo das Wohlergehen und die Grundrechte der Bevölkerung nicht mehr sichergestellt werden können. Somalia war so der Testfall, wo man sagte, da klappt nichts mehr. Die Menschen leiden, Menschenrechte gibt es nicht, also müssen wir da etwas tun. Wer sind wir? So, ja, etwas vielleicht unklar formuliert, eine Gruppe, eine mächtige Gruppe in der internationalen Staatsgemeinschaft, die sagte, da müssen wir jetzt uns überlegen, ob wir das weiterhin so akzeptieren können oder nicht. Andere Fälle waren hier, nur um die kurz darauf hinzuweisen, Haiti, Sierra Leone, Mosambik. Und da kam eben der Gedanke auf, ja, können wir als Weltgemeinschaft es zusehen, dass in einem Land wie Somalia oder in Sierra Leone oder in Mosambik die Verhältnisse so katastrophal sind, und dann akzeptiert man das Konzept der Souveränität und sagt, ihr könnt da machen, was ihr wollt, wenn ihr euch die Köpfe einschlagen wollt, dann tut das. So war es eben nicht. Und die Atmosphäre, die internationale Atmosphäre hat sich geändert und man war plötzlich die guten Kräfte im internationalen Geschäft, haben eben immer mehr ihre Sorge zutage gebracht in den internationalen Gremien, nicht nur in der Generalversammlung. Und dann kam eben die Erinnerung an was? Ganz stark in den späten 90er Jahren die Erinnerung an 3 große Genozide, die auf der Welt stattgefunden haben. Einer in Kambodscha 1974, der zweite 20 Jahre später, der Genozid in Ruanda, und dann 1999 Srebrenica, der Krieg in Jugoslawien mit all den Folgen, und die Bereitschaft, angesichts dieser Tatsachen das Konzept R2P, die Verantwortung für den Schutz, die Schutzverantwortung, ernster zu nehmen, hat sich deutlich gesteigert. Und man muss, glaube ich, heute zugestehen, dass die Initiative, da etwas zu tun, nicht mehr nur zu reden, sondern ganz konkret zu fragen, was ist zu tun, um ein Kambodscha, ein Ruanda und ein Srebrenica zu verhindern, hat die kanadische Regierung getroffen. Sie hat sich entschieden, eine Kommission einzurichten 2001. Und da ging es eben darum, ganz neue Richtlinien zu erarbeiten, wie man mit solchen Failed States oder, was dazugekommen ist, Diktaturen, die brutal eben Menschenrechte in die Ecke gestellt haben, wie man da als Staatengemeinschaft zu reagieren hätte. Und da gab es 4 Hauptschlussfolgerungen, die uns heute weiterhin beschäftigen, die aber immer attraktiver wurden angesichts der Tatsache, dass es in so vielen Ländern entweder wegen Diktaturen oder wegen Failed States zu Menschenrechtsverletzungen gab, die in Tausenden und manchmal sogar in millionenfacher Höhe Menschenleben forderten. Diese Kommission kam dann zu dem Schluss, dass staatliche Unabhängigkeit, diese Behauptung, was wir machen, ist unsere Sache, dass plötzlich gesagt wurde, ihr seid unabhängig. Aber Unabhängigkeit beinhaltet auch Verantwortung. Staatliche Unabhängigkeit beinhaltet staatliche Verantwortung. Das war ein ganz großer, wichtiger Schritt auf dem Wege zu der Akzeptanz dieses Konzeptes Responsibility to Protect, Schutzverantwortung. Zweite war, dass man sagte, staatliche Verantwortung hat nicht nur eine externe, sondern auch eine interne Dimension. Die externe ist die Anerkennung und der Respekt für die Unabhängigkeit anderer Länder. Ich glaube, das ist, darüber braucht man nicht viel zu sprechen. Aber die interne Komponente dieser Verantwortung war eben zu sagen, es muss eine Garantie geben, dass die Menschenrechte für alle Gruppen in dem Lande, in dem jeweiligen Land, zum Beispiel in Ruanda mit den Tutsis und den Hutus, dass das garantiert würde. Und damit kam eben eine ganz neue Diskussion auf und die kulminierte in der Entscheidung, dass der 2005er UNO-Gipfel, jedes Jahr gibt es, wie Sie wissen, einen Gipfel, zu dem die Staatsoberhäupter kommen, das ist immer der September des jeweiligen Jahres, in diesem Jahr war das auch so, es war die 67. Generalversammlung, aber 2005 hat die UNO dann auf dieser Gipfelkonferenz gesagt, Schutzverantwortung kennt keine nationalen Grenzen. Und daraus dann den Schluss, Menschenrechte sind wichtiger als nationale Souveränität. Das war eine ganz wichtige Schlussfolgerung und daraus resultierte, dass man sagte, ja, wir brauchen nicht mehr anzuklopfen in Burma oder in Haiti oder in anderen Ländern und sagen, dürfen wir bei euch mal einmarschieren, sondern wir kommen einfach, weil wir international die Verantwortung haben, die Menschen in dem Land, in dem die Regierung nicht mehr in der Lage ist oder nicht gewillt ist, diese Verantwortung zu übernehmen, eben dann bessere Verhältnisse zu schaffen. Aber Sie können sich vorstellen, als diese Diskussion anfing, ich stelle das so ein bisschen dar, als ob das ganz sauber und leicht lief. So war es überhaupt nicht. Viele, viele Regierungen in der UNO hatten die Angst, die hatten die Furcht, dass plötzlich vielleicht ihre Regierungszeit zu Ende gehen könnte. Dass man plötzlich da einmarschiert und sagt, ihr müsst jetzt verschwinden. Ich muss meinen Vortrag beenden mit einem Hinweis und einer kurzen Analyse über Libyen. Aber lassen Sie mich nur sagen, die Debatte fand statt über diese Schutzverantwortung auf vielen Ebenen. Auf der politischen Ebene, und da kam man allgemein durchaus zu dem Schluss, da ist was. Das ist ein Konzept, diese Schutzverantwortung. Darüber müssen wir nachdenken. Das ist ein wichtiger neuer politischer Begriff, den wir eben wirklich diskutieren müssen auf der strukturellen Ebene. Wie müssen die Strukturen sich ändern? Was muss da geschehen, damit man dieses Konzept wirklich auch dann durchführen kann? Dann auf der operationalen Ebene sowieso. Das UNO-System musste vorbereitet werden, um so etwas in den Griff zu bekommen. Und wo es gescheitert ist bisher, aber aus ganz guten Gründen, die erklärbar sind, ist es auf der normativen Ebene. Es ist bisher eben nicht gelungen, diesen Begriff Responsibility to Protect in eine reformierte UNO-Charta einzubringen. Und da also zum Beispiel in dem Kapitel 7, den Artikel 51, ich habe übrigens ein paar UNO-Charta, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen geben, danach, da also das zum internationalen Recht zu machen. dazu ist es bisher nicht gekommen. Und mein Chef, als ich in Bagdad war, Kofi Annan, hat ganz klare Worte gesagt. Er hat den Sicherheitsrat erinnert, er hat gemahnt, dass der Sicherheitsrat keine Bühne ist, um nationale Interessen zur Schau zu stellen, sondern es ist eine Einrichtung, es ist ein Gremium, das sich befassen muss mit einer besseren internationalen Sicherheitsarchitektur. Darum ging es ihm und nicht wie so oft, und das ist die Tragik der politischen UNO, dass eben im Sicherheitsrat heute und auch in der Generalversammlung, da wird eben nationale Politik getrieben. Da geht es um Eigeninteressen, es geht um die Allianzen, von denen ich kurz gesprochen habe. Und es geht nicht darum, was der kanadische Außenminister mal so gut gesagt hat. Lloyd Axworthy in den späten 90er Jahren, als ich in Bagdad war, haben wir unsere Ohren gespitzt, als er gesagt hat, bitte, die Vereinten Nationen sind da, um etwas zu tun, was der Weltgemeinschaft als Gesamtheit zugutekommt. Ja, eine Woche später kam Jesse Helms, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im amerikanischen Senat, im Kongress, der sagte, guckte, die sind 15 im Sicherheitsrat, wie Sie wissen, 14 Kollegen, seinen eigenen Botschafter hat er ausgelassen, schaute an und sagte, die UNO, wenn ihr das tut, was wir wollen, dann stärken wir euch. Und wenn ihr das tut, was wir nicht wollen, dann schwächen wir euch. Also reine Knackpolitik, Machtpolitik, unipolares Verhalten, das ist eine Tragik für die UNO gewesen, aus der wir vielleicht heute herauskommen, aufgrund der Tatsache, dass wir uns bewegen, würde mich interessieren, ob von Ihnen jemand anderer Meinung ist, dass wir uns heute wirklich bewegen, ganz stark bewegen, auf eine multipolare Welt. Und in einer multipolaren Welt mag das alles sich ein bisschen anders entwickeln.